Eindeutig, zweideutig. Manchmal sind Aussagen nicht so ganz klar zu verstehen. Sie können missverstanden werden. Sie klingen vielleicht anders, als sie gemeint sind. Wenn ich sage, das Auto da vorne wird das Hindernis sicher umfahren, dann kann es bedeuten, ich gehe davon aus, dass das Auto mit sicherem Abstand um das Hindernis herumfahren wird. Oder es kann genau das Gegenteil bedeuten. Das Auto fährt ganz bestimmt direkt in das Hindernis rein, sodass es umgefahren wird. Oder wenn ich sage, von hier oben bei uns im Gemeindegarten kann man das ganze Aslacher Tal übersehen. Dann kann es bedeuten, man kann von hier oben wunderbar auf das ganze Tal schauen und es völlig erblicken. Oder unser Garten hier ist so schön, dass man überhaupt nicht mehr auf das Tal achtet da unten, sondern es völlig übersieht. Solche zweideutigen Aussagen können versehentlich verwendet werden oder aber auch ganz bewusst als Rätsel oder als eine Betonung, um auf etwas hinzuweisen. In unserer Predigtserie durch das erste Buch Mose befinden wir uns heute im 32. Kapitel. Und dieses Kapitel ist tatsächlich ein Kapitel voller faszinierender Zweideutigkeiten, voller geheimnisvoller Begegnungen. Mose, der diesen Bericht aufgeschrieben hat, er lässt einige Punkte durchaus ein bisschen im Unklaren. Und wir Leser, wir wissen nicht genau, was ist jetzt genau gemeint? Wie sollen wir darüber denken? Was genau ist hier, wie genau ist hier diese Sache zu beurteilen? Ist es jetzt gut oder ist es schlecht? Lest einmal mit mir 1. Mose Kapitel 32 und zwar die Verse 1 bis 22. Und Laban stand früh am Morgen auf, küsste seine Söhne und seine Töchter und segnete sie. Und Laban ging und kehrte an seinen Ort zurück. Und Jakob zog seiner Wege. Da begegneten ihm Engel Gottes. Und Jakob sagte, als er sie sah, das ist das Heerlager Gottes. Und er gab dieser Stätte den Namen Mahanaim. Und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau, in das Land Seir, in das Gebiet Edom. Und er befahl ihnen, so sollt ihr zu meinem Herrn, zu Esau sagen, so spricht dein Knecht Jakob. Bei Laban habe ich mich als Fremder aufgehalten und bin bis jetzt geblieben und ich habe Rinder und Esel, Schafe und Knechte und Mägde und sende Boten an meinen Herrn mitzuteilen, um Gunst zu finden in deinen Augen. Und die Boten kehrten zu Jakob zurück und sagten, wir sind zu deinem Bruder, zu Esau gekommen. Und er zieht dir auch schon entgegen und 400 Mann mit ihm. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde Angst und er teilte das Volk, das bei ihm war, die Schafe, die Rinder und die Kamele in zwei Lager. Er sagte sich nämlich, wenn Esau über das eine Lager kommt und erschlägt, dann wird das übrig gebliebene Lager entkommen können. Und Jakob sprach, Gott meines Vaters Abraham. Und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir geredet hast, kehre zurück in das Land und zu deiner Verwandtschaft und ich will dir Gutes tun. Ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Rette mich doch vor der Hand meines Bruders, vor der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn, dass er nicht etwa kommt und mich schlägt, die Mutter samt den Kindern. Du hast doch selbst gesagt, Gutes, ja Gutes will ich dir tun und deine Nachkommenschaft zahlreich machen wie den Sand des Meeres, den man vor Menge nicht zählen kann. Und er übernachtete dort in jener Nacht und er nahm von dem, was er in seine Hand gekommen war, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. 200 Ziegen und 20 Böcke, 200 Mutterschafe und 20 Widder, 30 säugende Kamele mit ihren Fohlen, 40 Kühe und 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Eselhengste. Und er gab sie in die Hand seiner Knechte, Herde für Herde besonders, und sagte zu seinem Knechten, zieht vor mir her und lasst einen Abstand zwischen Herde und Herde. Und er befahl dem Ersten und sagte, wenn mein Bruder Esau dir begegnet und dich fragt, wem gehörst du an und wohin gehst du und wem gehören diese da vor dir? Dann sollst du sagen, deinem Knecht Jakob, es ist ein Geschenk, gesandt an meinem Herrn, an Esau. Und siehe, er selbst ist hinter uns. Und auch dem zweiten und auch dem dritten und allen, die hinter den Herden hergingen, befahl er, nach diesem Wort sollt ihr zu Esau reden, wenn ihr ihn antrefft. Und sollt sagen, siehe, dein Knecht Jakob ist selbst hinter uns. Denn er sagte sich, ich will ihn versöhnen durch das Geschenk, das vor mir hergeht. Danach erst will ich sein Gesicht sehen, vielleicht wird er mich annehmen. So zog das Geschenk vor ihm her, er aber übernachtete in jener Nacht im Lager. Der Titel dieser Predigt lautet Doppelsinn, Glaube oder Gefühl. Wie schon gesagt, dieses Kapitel hat einige Bereiche, die sind entweder zweideutig oder sie kommen in einem doppelten Gebrauch vor. Zum Beispiel hören wir hier häufiger Lager oder Boten und auch dieses Wort entgegenziehen. Es ist doppeldeutig. Und ich habe viele Kommentatoren gelesen und festgestellt, sie interpretieren diese Geschichte teilweise völlig unterschiedlich. Einige sehen in dem, was Jakob tut, von Anfang bis Ende nur Vorbildliches. Und andere schreiben, Jakob gibt hier überhaupt gar kein gutes Bild ab, sondern das eines Feiglings. Doch mir scheint, Mose hat diese doppeldeutigen Beschreibungen gerade deswegen so verwendet, damit uns Lesern deutlich wird. Ja, irgendwie ist Jakob weder das eine noch das andere. Irgendwie ist Jakob selbst ein Beispiel einer doppelten Gesinnung. Er hat sehr deutlich einen Sinn für die geistliche Realität. Er wird aber auch übermannt von seinen Gefühlen und verfällt in alte Gewohnheiten. Doppelsinn. Glaube oder Gefühl. Das ist, was unser heutiger Text uns anhand von Jakob beschreibt. Und wenn wir ehrlich sind, was ein absolut treffendes Spiegelbild ist für Teile unseres Lebens. Die Bibel ist so echt und so authentisch und so lebensnah. Es beschreibt nicht nur die strahlenden Helden und irgendwelche abartigen Verbrecher, sondern es beschreibt Menschen wie mich und dich, wo so vieles mit einer doppelten Gesinnung geschieht. Wo so manches gut ist und lobenswert und vorbildlich. Und doch auf der anderen Seite auch so viel Schatten ist, so viel Schwachheit. Lass uns bedenken und unser eigenes Herz prüfen. Der Doppelsinn in dieser Geschichte, er ruft uns auf, den Doppelsinn unseres Herzens zu prüfen. Nicht nur über Jakob zu urteilen, sondern zu fragen, bin ich nicht auch ganz ähnlich? In den Situationen, in den Herausforderungen in meinem Leben? Das lasst uns bedenken, wenn wir uns anschauen, erstens, Jakobs Glaubenssinn. Nachdem Jakob 20 Jahre bei seinem Onkel und Schwiegervater Laban gearbeitet hat, kommt er endlich von ihm los. Der Herr hat ihm geholfen und ihm befohlen, zurück in das Land Kanaan zu reisen. Aber Laban, er eilte mit einer Schar von Männern Jakob hinterher und es wurde sehr bedrohlich. Wir haben es im letzten Kapitel behandelt. Doch Jakob wird bewahrt. Und als er seinem Onkel entgegentritt, bekennt er, es war allein die Güte Gottes. Es war allein die Güte Gottes. Nun trennen sich diese Kontrahenten, Laban und Jakob. Laban reist zurück zu seinem Ort, er küsst seine Töchter, küsst seine Enkelkinder, segnet sie sogar. Ja, irgendwie konnten sie Frieden wahren. Aber sie trennen sich. Und Jakob und Laban, er reist zurück und wir hören nicht wieder von ihm. Aber Jakob, er zieht weiter auf seinen Weg. Und er erlebt eine Ermutigung des Glaubens. Zu dem Glaubenssinn Jakobs gehört zum einen, Jakob erkennt die Hilfe Gottes. Das heißt, da begegneten ihm Engel Gottes. Und Jakob sagte, als er sie sah, das ist das Heerlager Gottes. Und er gab dieser Stätte den Namen Mahanaim. Bisher hat er die Engel nur in einem Traum gesehen. Als er in Bethel auf dem Boden übernachtete und eine Treppe bis in den Himmel sah, auf der Engel auf und abgingen. Und damals versicherte Gott ihm, dass er mit ihm sein wird, auf dem ganzen Weg und ihn sicher wieder zurückführen werde. Und die Engel waren ein Bild dafür. Gott ist da. Er hat Kraft und alle Mittel zu helfen. Das, was wir mit unseren Augen nicht sehen, ist dennoch real. Gott, er gebietet all seinen Engeln um Jakob her. Doch nun scheint es, als sehe Jakob eine Gruppe von Engeln am Morgen, während er wach ist, geöffneten Auges. Er sieht, Gott macht es ihm sichtbar. Nun, Engel sind unsichtbare Wesen, aber zu bestimmten Zeiten gefiel es Gott, seine Boten sichtbar werden zu lassen, wie auch bei der Geburt Jesu oder seiner Auferstehung, wo die Menschen bezeugten, hier ist uns ein Engel entgegengetreten. Und diese Engel hier, die Jakob sieht, sind kein Engelchor, sondern ein Lager, ein Engellager. Das hat einen militärischen Beiklang. Wie eine Soldateneinheit, die dort lagert, wo Jakob lagert. Doch nicht als eine Bedrohung, wie Laban, der im Kapitel zuvor sein Lager gegenüber dem von Jakob aufrichtete, um sich ihm entgegenzustellen, sondern Jakob erkennt hier, dieses Lager ist das Heerlager Gottes. Und er ist für mich. Freudig ruft er auf, das ist das Lager Gottes. Und er nennt den Ort Mahanaim, das bedeutet Doppellager oder Lagerpaar. Nun, Mose erklärt nicht genau, wie Jakob es meint. Warum er hier von dem Doppellager spricht. Es bleibt etwas rätselhaft, doch vermutlich meint Jakob etwas so wie dieses. Nicht nur mein Lager ist hier, sondern Gott hat sein Engellager neben meinen aufgeschlagen. Stell dir mal vor, was für eine Ermutigung. Jakob sieht, er ist nicht allein. Der Herr mit seinen mächtigen, kampfbereiten Dienern stellt sich zu ihm, umgibt ihn. So ähnlich hat es auch David erlebt und der schreibt in Psalm 34 ab Vers 6, dieser Elende rief, und der Herr hörte, und aus all seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Es ist wie eine Erinnerung, Jakob, es war die Kraft Gottes, die dich gegen Laban und gegen sein Herr beschützt hat. Hier, Gott hat seine Engel aufgeboten. Und schau, die Engel lagern immer noch neben dir. Ein Doppellager. Doch es ist auch eine Stärkung. Jakob wird bald Esau und seinem Herr begegnen. Gott gewährt Jakob hier einen Blick in die unsichtbare Welt. Er sieht, wie der Herr ihm zur Seite steht. Ihm fehlt es nicht an Kraft und nicht an Mitteln. Lieber Bruder, liebe Schwester, weißt du, dass auch dein Leben ein Doppellager ist, wenn du zu Christus gehörst? Wenn du an Christus glaubst, dann lebst du in einem Doppellager. Ja, es ist übrigens keine biblische Lehre, dass jeder Mensch einen Schutzengel besitzt, wie so manche im Volksglauben gerne für sich beanspruchen. Aber das Wort Gottes schreibt über die Engel, sie sind alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer willen, die das Heil erben sollen. Ja, wenn du zu Christus gehörst, dann gebietet Gott seine Engel auf zu deinem Schutz. Erinnere dich an die Segnungen des Herrn und sage, Mahanaim, Gottes Lager war da. Gott hat mir geholfen. Seine Kraft war mächtig. Und was auch immer dir bevorsteht, schaue im Glauben, dass durch Christus die Engel des Herrn sich um die Gläubigen lagern. Und dir kann nichts geschehen, außer das, was Gott bestimmt hat, was Gott zugelassen hat. Du bist nicht allein. Lass uns wie Jakob die Hilfe des Herrn erkennen, in einem rechten Glaubenssinn. Aber zu diesem Glaubenssinn gehört auch ein zweites: Jakob stellt sich seiner Schuld. Wenn du schon mal länger im Ausland warst und planst, zurück in die Heimat zu kommen, dann hast du vielleicht schon so ein paar Ideen. Oh, was ist das Erste, was ich machen will? Das, was ich am meisten vermisst habe. Oh, endlich werde ich meine alten Freunde wiedersehen. Oh, ich lade sie zu mir ein und will endlich hören, will sie sehen, will sie umarmen. Oder vielleicht gibt es eine besondere Lieblingsspeise, die du hast, wo du sagst, oh, die schmeckt nirgendwo außer zu Hause. Und du freust dich schon, oh, wenn ich nach Hause komme, wenn ich endlich zu Hause bin, das Erste, was ich tue, ist, oh, ich bereite mir diese Lieblingsspeise. Doch was macht Jakob als allererstes, nachdem er 20 Jahre lang seine Heimat nicht gesehen hat? Nach 20 Jahren kommt er in das Land, in dem er geboren wurde, zu seinem Zuhause. Was ist das Erste, was er macht? In Vers 4 heißt es: Und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau in das Land Seir, das Gebiet Edom. Nun, durch Gottes Vorsehung wohnt Esau nicht mehr direkt im Land Kanaan, sondern er ist auf das Gebirge Seir, südöstlich von Kanaan und dem Ort, wo Jakobs Vater siedelte, gezogen. Jakob hätte seinem Bruder also auch erstmal ausweichen können. Erstmal zu Hause ankommen können, mal die Koffer auspacken, mal gucken, wie die Lage ist, sich vielleicht mehr im Norden aufhalten. Doch er ist bereit, vielleicht sogar auch durch diese Engel ermutigt, sich Esau zu stellen. Doch mit Esau ist es anders als mit Laban. Im Streit gegen Laban konnte Jakob auf seine Unschuld, auf seine eigene Treue verweisen. Dass er sagt, ich hab dir überhaupt nichts Unrechtes getan. Du hast mich betrogen. Aber bei Esau ist Jakob selbst der Schuldige. Die Beschreibungen Esaus erinnern an diese verschiedenen Dinge, die Jakob ihm angetan hat. Esau ist Jakobs Bruder, heißt es hier. Das erinnert daran, dass sie sich schon im Mutterleib und bei der Geburt stritten. Das Land, in dem Esau wohnt, heißt Seir. Das bedeutet haarig. Das erinnert an die Felle, die Jakob sich umband, um vor seinem blinden Vater wie der haarige Esau zu wirken und den Segen des Erstgeborenen zu bekommen. Und das Gebiet wird Edom genannt. Edom heißt rot. So wurde Esau nämlich genannt, nachdem er gierig das Rote da verschlingen wollte. Die Linsensuppe, die Jakob ihm für das Erstgeburtsrecht verkaufte. Jakob hat Esau böse betrogen. Der Segen war zwar schon vor der Geburt von Gott dem jüngeren Bruder verheißen, also Jakob, doch Jakob hat seinen Bruder herzlos und lügnerisch überlistet und unnötigerweise Hass und Streit verursacht, indem er zu falschen Mitteln griff, um diesen Segen zu erhalten. Wisst ihr, was das Letzte war, was Esau gesagt hat? Das Letzte, was die Bibel aufzeichnet, was die Bibel berichtet, was Esau sagte, bevor Jakob hier zurückkommt: Ich werde meinen Bruder Jakob erschlagen. So ist das Verhältnis. Er wollte ihn töten. Er wollte Rache nehmen an Jakob. Rebekka, die Mutter, hörte es und schickte Jakob schnell zu ihrem Bruder Laban. Und sie sagte aber: Bleib einige Tage bei ihm, bis der Grimm deines Bruders sich wendet, bis der Zorn deines Bruders sich von dir abwendet und er vergisst, was du ihm angetan hast. Dann will ich hinsenden und dich von dort holen lassen. Ein paar Tage wird schon brauchen, bis der Grimm sich abwendet, bis er vergisst, was du ihm angetan hast. Doch wisst ihr was? Es kam keine Nachricht von Rebekka. Nicht nach 2 Jahren, nicht nach 5 Jahren, nicht nach 10 Jahren, nicht nach 20 Jahren. Esaus Zorn überlebte anscheinend sogar Rebekka. Von ihr hören wir nichts mehr. Zornige Männer haben ein gutes Gedächtnis. Doch Jakob will sich seiner Schuld stellen. Er will sich mit Esau versöhnen. Das hat oberste Priorität. Er kehrt zurück in das Land Kanaan und das Erste, was er tut, er sendet zu seinem Bruder Esau. Vielleicht hat sich in deinem Leben auch schon viel verändert. Gott ist dir ganz neu begegnet. Du willst seinem Wort gehorchen. Du kehrst um von vielen schlechten Gewohnheiten. Hast du viele Sünden hinter dir gelassen und weißt, ja, ich bin ein neuer Mensch geworden. Ich habe eine neue Beziehung zum Herrn. Das, was ich früher getan habe, wie wir es in 1. Petrus gelesen haben, das tue ich nicht mehr. Aber da ist die eine Sache, die trägst du noch mit dir rum, eine Schuld, die du schon lange versuchst zu vergessen oder zu verdecken. Und ja, es ist schwer, es ist demütig, darüber nachzudenken. Mittlerweile ist Jakob ein Familienvater, ein reicher, wohlhabender Mann. Aber er muss sich seinen Sünden aus der Vergangenheit stellen. Auch nach 20 Jahren. Nun bekenne deine Sünden. Auch wenn du schon länger im Glauben bist, räum auf, wenn nötig. Bring ans Licht, was dein Herz seit langem beschwert. Was dir immer wieder die Freude oder auch die Hoffnung raubt. Was dir keinen Frieden lässt. Jakob weiß, ich werde keine Ruhe in Kanaan finden, wenn ich mich nicht Esau stelle, an dem ich gesündigt habe. Wenn nicht dieses Verhältnis bereinigt ist, wird es immer wieder eine Ursache sein für Angst, für Streit, für Zweifel. Erst durch das Evangelium empfangen wir die Kraft, unsere Sünde wirklich zu erkennen und wahrhaftig Buße zu tun. Und wenn du den Herrn kennst und er vieles in deinem Leben verändert hat, nun dann mach dich auf und stell dich deiner Sünde. Prüfe dein Herz. Schau auf dein Leben. Ist da noch etwas, was Bereinigung braucht? Schiebe es nicht auf, lieber Bruder. Mach hier, wie Jakob es tut. Setze das zu einer Priorität. Er sandte zu seinem Bruder Esau. Und ein dritter Aspekt dieses Glaubenssinnes ist, Jakob betet aufrichtig zu Gott. Es ist ein wunderbares Gebet, was er hier spricht. Es ist das längste zusammenhängende Gebet im 1. Buch Mose. Wenn der Herr es erlaubt, wollen wir nächste Woche noch einmal ganz speziell dieses Gebet von Jakob betrachten. Doch wir erkennen hier deutlich eine geistliche Gesinnung des Glaubens in Jakob. Dieses Gebet bezeugt, dass er Gott kennt. Er hat ihn kennengelernt. Und er nimmt sein Wort ernst. Er demütigt sich vor Gott. Und er ist dankbar für allen Beistand und für all die Hilfen, die der Herr ihm bereits geschenkt hat in den letzten 20 Jahren. Doch er bekennt auch seine große Angst. Er fürchtet sich vor seinem Bruder. Und er bittet Gott ganz persönlich und ehrlich um Rettung. Bitte rette mich. Bitte schütze mich. Bitte hilf mir aus dieser Not. Not lehrt beten, heißt es. Und hier sehen wir, wie die Not, die Bedrohung, die Gefahr Jakob zu einem wunderbaren, zu einem tiefgehenden Gebet führt. Mose hat es ausführlich aufgeschrieben, damit wir hier einen Einblick bekommen in den persönlichen Glauben und in die Beziehung Jakobs zu dem lebendigen Gott. Ich weiß, unser Gebet ist immer angefochten und oftmals schwächer, als wir es uns wünschten. Aber Worum es mir hier geht, ist, Jakob betet aufrichtig und persönlich. Aufrichtig und persönlich. Er sagt nicht nur irgendwie gut klingende Sätze, irgendwelche Floskeln, die fromm klingen und nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass er irgendwie auch da so den religiösen Aspekt abgearbeitet hat. Nein, man merkt, wie er seine ganze Situation vor Gott ausbreitet. Und dabei sieht er nicht nur den Moment, sondern er sieht das größere Bild. Nicht nur die gegenwärtige Gefahr, sondern er schaut auf den Plan Gottes und auf sein ganzes Leben. Jakobs Gebet ist ein Ausdruck davon, wie sehr Jakob sein Leben geistlich durchdenkt. Wie er vor dem Herrn nachsinnt, was ihm passiert. Wie er das Wort Gottes kennt und auch anwendet, sodass sein ganzes Gebet getränkt ist von geistlicher Wahrheit, von dem Wort Gottes, von der Weise, wie Gott sich geoffenbart hat und wie Gott sich in seinem Leben verherrlichen will. Bete, lieber Freund. Unser Glaubenssinn wird gezeigt und gestärkt durch Gebet. Nichts ist solch ein guter Gradmesser für unseren Glaubenssinn wie unser Gebetsleben. Durch das Gebet können wir neu entdecken, wie der Herr seine Engel um uns lagert, wie Gott selbst hört und wie Gott eingreift zum Segen. Gerade da, wo wir beten, da erkennen wir auch, wie Gott wirkt. Da kriegen wir einen Einblick darin, dass Gott tatsächlich hört. Er schützt die, die sich bei ihm bergen. Wir sehen also deutlich Jakobs Glaubenssinn. Er ist hier in diesem Text. Jakob, er wendet sich an Gott und er geht nach geistlichen Prinzipien vor. Doch das ist nicht alles, was dieser Text uns präsentiert. Und deswegen schauen wir auch zweitens Jakobs Gefühlssinn. Vieles von dem, was Jakob plant und was er tut, das kann positiv oder auch negativ verstanden werden. Manches ist tatsächlich ein bisschen ambivalent. Es ist doppeldeutig. Und ich glaube, das soll gerade hier auch diesen Doppelsinn betonen, der aber auf Jakobs Doppelsinn aufmerksam machen soll. Es zeigt sich, dass neben Jakobs Glaubenssinn auch der Einfluss seiner Gefühle und seiner eigenen Weisheit einen großen Anteil hat an dem, was er hier tut, wie er vorgeht, wie er denkt. Da sehen wir zum einen Jakobs zweifelnde Botschaft. Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau in das Land Seir, das Gebiet Edom. Jakob sendet Boten, übrigens ist das gleiche Wort wie Engel in den ersten Versen. Gott sandte seine Engelsboten zu Jakob und Jakob sendet seine Dienerboten zu Esau. Und diesen Boten diktiert Jakob wortgenau, was sie Esau übermitteln sollen. Er befahl ihnen, so sollt ihr sagen, an meinen Herrn Esau, so spricht dein Knecht Jakob. Bei Laban habe ich mich als Fremder aufgehalten und bin bis jetzt geblieben und ich habe Rinder und Esel, Schafe und Knechte und Mägde und sende Boten, es meinem Herrn mitzuteilen, um Gunst zu finden in deinen Augen. Das Erste, was hier auffällt, ist, Jakob bezeichnet seinen Bruder zweimal als seinen Herrn und sich selbst als Esaus Knecht. Nun, das ist mehr als die übliche Höflichkeitsformel. Jakob will den Erstgeburtssegen hier scheinbar wieder umkehren oder es zumindest so wirken lassen. In 1. Mose 25, Vers 23, da sagt Gott zu Rebekka, als noch Jakob und Esau in ihrem Leib waren, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Inneren und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das war eine Verkündigung Gottes an Rebekka, an die Mutter. Isaak segnete Jakob in der Kraft Gottes, als er in 1. Mose 27, Vers 29 verkündete, Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen. Sei Herr über deine Brüder und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter und die dir fluchen, seien verflucht und die dich segnen, seien gesegnet. Es gehörte zu dem Segen des Vaters, dass Jakob Herr sein soll über seine Brüder, über seinen Bruder und seine Verwandten. Und als Esau unbedingt noch einen Segen begehrte, da konnte Isaak nur noch bestätigen, 1. Mose 27, Vers 40, von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen. Jakob hat sich den Segen auf falsche Weise angeeignet. Aber er war von Beginn an für Jakob bestimmt von Gott. Es war nicht verkehrt, dass Jakob den Segen erhalten hat, nur die Methode, die Art und Weise, wie er diesen Segen an sich reißen wollte, in eigener Kraft, in eigener Weisheit, das war das, was sündig war, was verkehrt war. Und Jakob, er geht nun hier einen merkwürdigen Weg. Er tut so, als könnte er diesen Segen einfach wieder umkehren und sagen, okay, Esau, du bist der Herr, ich bin der Knecht, wir tun mal so, als wärst du gesegnet worden. Als wärst du, der den erstgeborenen Segen erhalten hat. Aber Jakob kann den Segen nicht umkehren. Er kann nicht so tun, als wäre nichts geschehen. Auch die Tatsache, dass er diesen Segen erhalten hat, es war eben nicht verkehrt, sondern nur die Weise, wie er sie in eigener Kraft und List nehmen wollte. Und es ist sicherlich gut, dass Jakob endlich bereit ist, sich selbst zurückzunehmen, sich ein Stück weit zu demütigen, den niedrigeren Platz einzunehmen. Doch nicht, indem er nun selbst das Erstgeburtsrecht verachtet, wie Esau es früher verachtet hat. Auf der anderen Seite erwähnt Jakob gar nicht seine Sünde. Er will die Folgen und Konsequenzen seiner Sünde bereinigen, aber er bekennt seine Sünde, seine eigene Schuld nicht vor Esau. Und übrigens auch nicht in seinem Gebet gegenüber Gott. Als er sich seiner Unschuld gegenüber Laban bewusst war, da fragte er noch im Kapitel zuvor, was ist mein Verbrechen, was ist meine Sünde, dass du so hitzig hinter mir her bist? Aber hier gegenüber Esau erwähnt er sein Vergehen nicht. Er sagt, er habe sich als Fremdling bei Laban aufgehalten. Nun wisst ihr warum? Weil er fliehen musste vor Esau, weil er Esau betrogen hat und Esau ihn umbringen wollte. Aber hier erwähnt er es, ach ja, übrigens, falls du dich gewundert hast, dass du mich schon so lange nicht mehr gesehen hast, ich war bei unserem Onkel Laban, ich habe da ein bisschen gearbeitet, ich war auf Auslandsreise gewesen, jetzt bin ich wieder da. Und er gibt an, dass er wohlhabend ist. Wahrscheinlich damit Esau nicht fürchtet, er wolle auf dessen Kosten leben oder von ihm das Erbe beanspruchen. Und was wir hier sehen ist, wie unsere Sünde uns sogar an dem zweifeln lässt, was Gott gnädig als Segen für uns bestimmt hat. Jakob weiß nicht mehr, ob er diesen Segen überhaupt noch so richtig für sich beanspruchen kann. Oder doch lieber alles umkehren muss. Und so ist es auch mit uns. Solange wir nicht echte Vergebung erfahren und uns unserer Sünde stellen, zerfrisst die Schuld auch all unsere Hoffnung, unsere Gewissheit, unsere Freude an dem Segen Gottes. Selbst das, was Gott gnädig, unverdient uns schenkt an Gutem, an Güte, da wo wir nicht wirklich uns unserer Sünde stellen und Vergebung erfahren, da klaut es den Segen, da raubt es alle Freude daran, alle Zuversicht. Stelle dich nicht nur den Folgen deiner Sünde, es ist einfacher zu sagen, okay, ich versuche einfach den Schaden ein wenig einzudämmen. Aber wisst ihr was, es ist demütigender zu sagen, ich bin ein Sünder, als zu sagen, ich bin dein Knecht. Es ist leichter zu sagen, ich mache das wieder gut, als zu sagen, bitte vergib mir, ich habe gesündigt. Geh den ganzen Weg. Betrüge dich nicht selbst und lass den Betrug der Sünde nicht deinen Trost und deinen Frieden verzehren, wie wir es hier bei Jakob sehen. Einst war ihm dieser Segen so wichtig und jetzt hier in der Konfrontation mit seiner Schuld, da ist er fast bereit, es umkehren zu lassen, es aufzugeben. Nun, das ist nicht der richtige Weg. Es ist geprägt von Scham, dass er sich dem nicht ganz stellen will. Er will Frieden, er will Versöhnung, er will sich den Konsequenzen seiner Schuld stellen, aber nicht seiner eigenen Sünde selbst. Und dann sehen wir hier auch Jakobs ängstliche Teilung. Die Boten, sie kommen zurück und sie haben eine doppeldeutige Nachricht, mal wieder. Wir sind zu deinem Bruder, zu Esau gekommen und er zieht dir auch schon entgegen. Und 400 Mann mit ihm. Was bedeutet das? Entgegenziehen. Er zieht dir entgegen. Es wird häufig in kriegerischem Sinne gebraucht in der Bibel. Da, wo jemand mit kampfbereiten Soldaten in eine Schlacht zieht. Und er zieht seinem Feind entgegen. Aber vereinzelt kommt es auch ganz neutral vor, dass sich jemand trifft mit jemand anderem und er zieht ihm schon mal entgegen. Es ist doppeldeutig. Und ich glaube, von Mose ganz bewusst so gesetzt. Doppeldeutig. Doch Jakob, er erwartet sofort das Schlimmste. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde Angst und er teilte das Volk, das bei ihm war, die Schafe und die Rinder und die Kamele in zwei Lager. Er sagte sich nämlich, wenn Esau über das eine Lager kommt und es schlägt, dann wird das übrig gebliebene Lager entkommen können. Jakobs Gefühle nehmen hier deutlich überhand. Er ist voller Angst, er ist voller Schrecken. Die Worte sind hier sehr, sehr ausdrucksstark. Er fürchtete sich sehr. Es wird hier extra betont. Und ihm wurde Angst. Jakob ist sich sicher, Esau zieht ihm mit einem Heer von 400 Männern entgegen, um sich an ihm zu rächen, wie er es schon vor 20 Jahren geplant hat. Und Jakob weiß, gegen 400 Männer, gegen 400 Krieger habe ich keine Chance. Völlig aussichtslos. Er hat zwar viele Herden, viele Tiere und ein paar Diener und Mägde als Hirten, aber niemand, der sich so einem Heer entgegenstellen kann. Es geht ihm nur noch darum, den Schaden zu begrenzen. Er sagt, wenn ich nur die Hälfte retten kann, dann wäre das schon gut. Aber ja, Esau wird mich auf jeden Fall schlagen. Vielleicht kann die Hälfte meiner Familie überleben. Er macht aus seinem Lager ein Doppellager. Er denkt nicht mehr an das Lager der Engel, sondern der einzige Schutz, den er sich vorstellt, ist, wenn Esau angreift, dann kann das andere Lager vielleicht überleben, indem es entkommen kann. Nun, es ist überhaupt nicht falsch und auch nicht ungläubig, vernünftige und weise Vorkehrungen zu treffen in diesem Leben. Sinnvoll zu planen, besonnen zu handeln, zu überlegen, was kann ich tun? Wir sollen unseren Verstand gebrauchen. Doch Mose scheint hier einen besonderen Vergleich zu setzen zwischen dem gläubigen Jakob, der zuversichtlich das Doppellager preist, Mahanaim, als er das Lager Gottes erkennt, und dem ängstlichen Jakob, der aus seiner eigenen Kraft und aus seiner eigenen Weisheit zwei Lager macht und seine Familie teilt. Die Furcht und die Panik macht uns so leicht blind für die Hilfe und den Schutz des Herrn. Plötzlich sieht er kein Doppellager mehr, wo die Engel ihn umlagern, sondern er will aus dem, was er selbst hat, ein Doppellager machen. Um irgendwie auch nur einen Teil retten zu können. Um den Verlust ein wenig zu mindern. Ist es nicht auch bei uns so? Anstatt dass wir das Lager Gottes sehen, anstatt dass wir auf die Hilfe des Herrn schauen, sehen wir nur noch auf unsere Umstände und auf unsere Kraft. David, ich habe es gerade zitiert, schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Jakob ist so erschrocken und so gelähmt durch die Furcht gegenüber Esau, dass die Furcht Gottes weicht. Er sieht die Hand Gottes nicht mehr. Und Jakobs erkaufte Gunst ist ein dritter Aspekt seines Gefühlssinnes. Nach der Teilung seines Lagers überlegt er sich noch eine weitere Taktik. Von all dem, was er erworben hat, nimmt er einen großen Anteil. Wir haben es hier gehört, all diese verschiedenen Herden. Insgesamt 550 wertvolle Tiere, weibliches und männliches Vieh, eine enorme Summe, für die Jakob selbst extrem hart gearbeitet hat. Er lässt es sich wirklich etwas kosten. Ja, er ist nicht gierig. Er ist bereit, viel für den Frieden zu opfern. Doch es mischt sich wieder ein fleischlicher Sinn in sein Handeln. Er schickt die einzelnen Viehherden als Geschenke voran, immer mit Abstand. Warum? Er erklärt es geht um einen psychologischen Effekt. Er will Esau so auf ihn einwirken, dass er über und überhäuft wird mit diesen Gaben von Jakob. Ja, dass er bei den ersten denkt, ach, mit so ein paar Tieren kann er mich doch noch nicht erkaufen. Und dann kommt der zweite, oh ja gut, das sieht schon besser aus. Und bei dem dritten, oh Mensch, also so viel, das wäre ja schon ganz ordentlich. Und dann kommt noch eine und noch eine. Und irgendwann, wenn er dann bis zu Jakob gelangt, der ganz am Ende alleine steht, dann hat er irgendwie schon seinen ganzen Frust vergessen und freut sich an all dem Reichtum. Und wieder. Es ist nicht verkehrt, denen Geschenke zu machen, an denen man schuldig geworden ist. Erinnert ihr euch an Zachäus, der bereit war, auch vieles zurückzugeben, mehr als er geraubt hat? Es kann ein Zeichen sein, wahrer Buße, dass man schaut, was kann ich wieder gut machen? Doch Jakob gebraucht hier eine Taktik, die wenig mit Buße zu tun hat, sondern mehr mit Manipulation. Und tatsächlich gebraucht er hier eine explizit religiöse Sprache, wenn er in Vers 21 überlegt. Denn er sagte sich, ich will ihn versöhnen. Hier steht das Wort für sühnen oder bedecken. Da, dass man, wie man Sünde bedeckt. Durch das Geschenk. Geschenk hier wird meistens eigentlich als Gabe oder auch Opfer übersetzt. Wir finden das in vielen Bereichen, auch gerade in Levitikus, wo hier dieses Wort als Opfer oder eine Opfergabe genannt wird. Durch das Geschenk, das vor mir hergeht, danach erst will ich sein Gesicht sehen, vielleicht wird er mich annehmen oder wörtlich wird er mein Gesicht erheben. Derek Kidner, ein Kommentator, er schreibt in seinem Genesis-Kommentar, die Opferbegriffe Jakobs veranschaulichen unbewusst die Kluft zwischen dem Denken des Menschen und dem Gottes. Der Heide nähert sich seiner Gottheit, wie Jakob sich Esau nähert, indem er meint, dass die Gabe des Menschen ihm Raum verschafft. Aber im Alten Testament ist die Opfergabe eines Menschen zuerst Gottes Gabe an ihn, bevor sie Gott gegeben wird. Wie Jakob bald entdecken würde, ist Gnade, nicht Verhandlung, das einzige Sühnemittel für Schuld. Das einzige Sühnemittel für Schuld ist Gnade, nicht Verhandlung. Nicht durch das, was wir geben können, nicht durch das, was wir erkaufen können, nicht durch Manipulation. Unser Herz neigt so schnell zu diesem heidnischen Denken. Ja, es ist ein heidnisches Denken. Wir müssten uns den Segen erkaufen. Wir könnten uns den Segen erkaufen. Dass wir Gott begegnen können, wie Jakob hier dem Esau. Wenn ich ihm nur genug Geschenke mache, dann wird er meine Sünden nicht mehr beachten. Die ganze Welt ist durchtränkt von diesem Denken. Du kannst Gott überhaupt nichts bringen, was nicht schon ihm gehört. Alles, was du hast, er hat es dir zuerst gegeben. Und denkst du, Gott ist in irgendeiner Weise abhängig von dem, was du ihm gibst? Du kannst deine Sünden nicht bereinigen, indem du mit guten Werken oder mit großen Spenden andere Menschen beschenkst. Oder den Kirchen oder Gemeinden etwas spendest. Das Einzige, was unsere Sünden bedecken kann, ist das Opfer, das Gott selbst gegeben hat in seinem eingeborenen Sohn. Sein Blut bedeckt unsere Schuld. Sein Blut allein ist das Sühnemittel für Sünden. Und durch Gnade, aus Gnade und durch Glauben empfangen wir Vergebung. Und nur so. Nur in Christus, nur durch das, was er getan hat, allein aus Gnade, allein durch Glauben werden wir von dem heiligen und gerechten Gott angenommen. Und wir können sein freundliches Angesicht sehen und nicht seinen Zorn auf Sünder. Lerne, was Gnade heißt, lieber Freund. Lerne, was Gnade heißt. Die Gnade, die dir in Jesus Christus begegnet, sie allein schenkt Vergebung und Frieden. Bekenne deine Sünden und bitte Gott um Vergebung aufgrund des ein für alle Mal vollbrachten Opfers Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Diese Gnade soll uns prägen, auch in dem, wie wir einander begegnen. Oh, es gibt Menschen, die sind sehr, sehr geschickt darin, andere Menschen zu manipulieren. Und durch Geschenke, durch irgendwelche Aufmerksamkeiten, durch schmeichelnde Rede, irgendwie, dass man nicht mehr darauf achtet, was sie alles verkehrt gemacht haben. Und so umgehen sie es, ihre eigene Sünde zu bekennen. Sich ihrer eigenen Sünde zu stellen. Nun, es ist auch gegenüber Menschen verkehrt. Wir sollen lernen, auch zueinander zu sagen, bitte vergib mir, ich habe gegen dich gesündigt. Aber wie viel mehr gegenüber Gott? Was für ein spottendes und schmähendes Bild haben wir von Gott, wenn wir denken, das, was wir ihm geben können, das, was wir leisten, könnte ihn besänftigen, sodass wir unsere Schuld nicht, unsere Sünde nicht begegnen müssen, sodass er darüber hinwegschaut. Jesus Christus, was betete er im Garten Gethsemane? Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ohne dass ich ihn trinke. Aber es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Es gibt keinen anderen Weg, Schuld von Sündern zu sühnen, als durch das Opfer Jesu Christi. Die einzige Gabe, die vollkommen und heilig und tadellos Sünden bedecken kann, den Zorn Gottes abwendet. Und das Licht seines Angesichts über uns leuchten lässt. Nun, als Christen sind wir alle wie Jakob. Der Glaubenssinn streitet mit dem Gefühlssinn in uns. Und wir fallen so leicht zurück in fleischliches Denken, ob durch Scham, weil wir uns unserer eigenen Sünde nicht stellen wollen oder aus Angst, weil die Situation so bedrohlich wirkt oder aus Selbstgerechtigkeit, weil wir denken, vielleicht schaffe ich es doch in meiner eigenen Kraft, durch das, was ich leiste. Doch die Bibel ruft uns auf den Herrn zu schauen, auf ihn allein zu hoffen, ihm zu vertrauen. Im Alten Testament heißt es, ein ungeteiltes Herz haben. Im Neuen Testament wird es die Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus bezeichnet. Nun lasst uns unseren Doppelsinn bekennen, aber auch darum bitten, dass der Herr unser Herz eint, dass wir auf Christus schauen und auf ihn hoffen. So wie David es betet im Psalm 86, lehre mich, Herr, deinen Weg. Ich will wandeln in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Richte mein Herz auf das eine. Nicht diesen Doppelsinn, nicht dieses geteilte Herz. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Dazu helfe uns Gott. Amen.